bin noch ganz beeindruckt von den Liedern, die wir eben gesungen haben, die uns hinweisen auf den Kern des Evangeliums. Ist gar nicht so leicht, gleich mit einer Predigt weiterzumachen. Ich hätte noch Verlängerung gewünscht. Aber an dieser Stelle erstmal auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite, allen Besuchern und allen Gemeindegliedern. Das Thema ist heute Herausforderung der Jüngerschaft und einander lieben ist das Unterthema. Es ist eine Botschaft aus einer Serie, die ich mal ausgearbeitet habe oder immer noch dran am Arbeiten bin. Es gibt nämlich viele Aspekte der Jüngerschaft. Zum einen der, dass wir Prioritäten setzen für das Reich Gottes und zum anderen, dass wir das tun, was uns Jesus sagt, dass wir ganz nahe bei ihm sind. Wir haben auch davon gesungen und dass wir mit ihm den Versuchungen widerstehen können, dass wir seine Botschafter werden. Es gibt so viele Herausforderungen der Jüngerschaft und eine ist, dass wir Gott über alles lieben von ganzem Herzen. Und eine andere Herausforderung ist die, um die es heute geht in der Predigt, dass wir einander lieben in der Gemeinde, dort wo Jüngerinnen und Jünger miteinander verbunden sind, dass wir einander lieben, wie Jesus es uns als Vermächtnis gesagt hat. Und ich möchte die zwei Verse lesen in Johannes 13, Vers 34 und 35, wo Jesus das zum Ausdruck bringt, diese zwei ganz bekannten Verse. Dort heißt es, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Und daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Was ist die Ausgangslage, in welcher Situation hinein sagt das unser Herr Jesus Christus? Jesus ist mit seinen Jüngern in Jerusalem versammelt beim Passamahl und sie liegen alle zu Tisch. Merkwürdig, aber man weiß das aus alten Filmen, in denen gezeigt wird, die Römer liegen so an Tischen und lehnen sich so auf. Und so war das zur Zeit von Jesus zum Teil auch. Und die Menschen, auch die Christen, haben die griechisch-römischen Sitten zum Teil übernommen und haben dann auf Couchen um einen Tisch gelagert und Gemeinschaft gehabt und gegessen und auch das Passamahl eingenommen. Aber wenn wir das tun würden hier beim Abendmahl, wäre das ein bisschen eine anstrengende Angelegenheit, so aufgestützt irgendwo zu liegen und das Abendmahl einzunehmen. Und Jesus hat bei diesem Passamahl, was er mit seinen Jüngern wenige Stunden vor der Kreuzigung noch einmal feiert, wo es um die Rettung Israels aus Ägypten geht, da hatte Jesus die Stellung des Rabbis, so eine Art Stellung des Familienvaters inne. Und der leitet die Passafeier an und er sagt dann auch in seiner Eigenschaft als Familienvater Worte aus dem Psalmen und er gibt ihnen etwas mit, was er ihnen aufs Herz legen möchte. Denn Jesus selbst weiß eines, auch wenn die Jünger es noch nicht begriffen haben, dass diese Nacht seine letzte Nacht sein wird, in der Gemeinschaft mit den Jüngern. In Gethsemane wird er wenige Stunden später auch gefangen genommen werden. Und man könnte deshalb auch sagen, in diesen Abschiedsreden ab Johannes 13 sind es alles die letzten Worte großer Männer. Mehr Licht soll ja Goethe gesagt haben, aber Jesus sagt was viel Besseres im Kern. Er sagt seinen Jüngern, das bin ich, das sind wir alle, liebt euch einander. Liebe als Ausdruck der Jüngerschaft, Liebe untereinander als Ausdruck. Wie kann das konkret aussehen? Dazu möchte ich mit euch fünf Gedanken teilen, aber es geht nicht länger als eine halbe Stunde, keine Sorge, fünf knappe Gedanken. Das ist mir als erstes eingefallen am Beispiel von Jesus Christus. Zunächst mal, wieso spricht denn Jesus überhaupt von einem neuen Gebot, das er seinen Jüngern gibt? Denn im Judentum kannte man ja das Gebot der Liebe schon. Liebe zum einen gegenüber Gott, steht in 5. Mose 6,5, du sollst Gott von ganzem Herzen lieben. Und in 3. Mose 19,18 heißt es, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da haben wir das, was Mose schon geschrieben hat, das hat Jesus aufgegriffen und vertieft. Aber deshalb, was ist neu an diesem Gebot überhaupt? Neu ist, dass der Ursprung der Liebe ist Jesus Christus selber und Jesus Christus ist das Modell, das Beispiel der Liebe. Das hatten die damals im Alten Testament nicht, denn ein Schaf, das zur Opferung geführt wurde, konnte man ja nicht als Beispiel der Liebe Gottes hernehmen. Und neu ist auch zum Beispiel, dass Jesus gedient hat und dadurch seine Liebe zum Ausdruck gebracht hat. Er hat den Jüngern die staubige Füße gewaschen und auch abgetrocknet. Also er hat den Dienst des rangniedrigsten Dieners im Hause hat er versehen. Und einige wollten es ihm ja verwehren, das war ja sehr ungewöhnlich. Und Jesus sagt trotzdem, wenn ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, Jesus bleibt bei seiner Linie treu, dann sollt auch ihr einander die Füße waschen. Das heißt, ihr sollt einander dienen. Und kurz nach dieser Passafeier wird Jesus ihnen noch eine weitere Ausdrucksmöglichkeit der Liebe zeigen, auch wenn die Jünger es noch nicht so begriffen haben. Er geht ans Kreuz und er lässt sein Leben für seine Freunde, ja für die ganze Welt. Das ist das tiefste Beispiel seiner Liebe. Ich möchte dazu eine wahre Geschichte erzählen. Wir schreiben das Jahr 1941. Der Pater Maximilian Kolbe, der im Februar 1941 ins KZ kam, weil er Juden und andere vom Naziregime verfolgten Unterschlupf gewährt hat. Und dort hat er eine Weile seine Tätigkeit im KZ als Seelsorger ausüben dürfen, inmitten der anderen Häftlinge, hat dort gepredigt, gebetet mit denen. Und einmal ist ein Häftling geflohen und die KZ-Leitung hatte die Nase voll und hat gesagt, wir müssen jetzt ein Exempel statuieren. Sie wollten die Gefangenen alle einschüchtern und sie hat dann willkürlich Männer ausgewählt, die dann erschossen werden sollten. Und einer dieser Männer, der erschossen werden sollte, war ein polnischer Offizier mit dem Namen Franciszek und er hatte laut geklagt und hat gesagt, geschrien, das könnt ihr doch nicht mit mir machen, ich habe Familie und zwei Kinder. Und dieser katholische Pater Kolbe hat dann gesagt zu dem Leiter des Häftlingslagers, der hat das ja alles mitbekommen, bitte nimm mich doch an seiner Stelle, ich habe keine Familie, ich bin ein katholischer, einfacher Priester. Und das ist dann auch geschehen und Pater Kolbe wurde in den Hungerbunker gesperrt. Und als er dann nach 14 Tagen immer noch nicht verhungert war, wurde er mit einer Giftspritze umgebracht, dort im Dreck in diesem Hungerbunker. Und Franciszek, für den Pater Kolbe in den Tod gegangen ist, hat dann das KZ tatsächlich überlebt. Das war auch nicht selbstverständlich. Und hat noch viele Jahre seines Lebens damit zugebracht, von dem zu erzählen, was dieser Pater da getan hat, dass der sein Leben für ihn aus Liebe gegeben hat. Und er durfte noch weitere 50 Jahre nach der Befreiung aus dem KZ leben. Das heißt, er ist erst 1995 gestorben. Wir können diese Geschichten unter den Stichworten nachlesen im Internet. So einfach ist das heute. Aber die Frage ist eine andere jetzt. Liebe als Opferbereitschaft. Sind auch wir bereit, Opfer zu bringen? Wären wir bereit, wenn es darauf ankäme, für jemanden, für einen Familienangehörigen in den Tod zu gehen und schützend beim Terrorangriff vor die eigenen Leute zu stellen? Wie würden wir das für uns persönlich machen? Liebe als Opferbereitschaft. Etwas niederschwelliger ist dann, ein Mann zum Beispiel pflegt seine schwerkranke Frau hingebungsvoll, verzichtet Jahre, Jahrzehnte auf sein Hobby und verbringt viele Jahre damit. Eine Frau, das ist ein Opfer, begleitet einen seh- und gehbehinderten Menschen in die Gemeinde immer wieder, weil der nicht selber kommen kann, Leute abholen. Das sind alles Opfer, das ist alles etwas niederschwellig, aber das meint Jesus damit. Ein Ehepaar nimmt einen Asylantragsteller für eine begrenzte Zeit in die eigene Familie auf. Oder ein Ehepaar nimmt ein Kind auf, das in eine Not gerade ist, in der Herkunftsfamilie in Not geraten ist. Das sind alles Möglichkeiten, Opfer zu bringen. Dort wird es ganz konkret. Oder ein Student engagiert sich in der Sozialarbeit einer Gemeinde und sagt nicht die ganze Zeit, ich muss lernen, 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 sondern er bringt sich ein in Studentenarbeiten. Das sind so Opfer. Ein Stück unseres Lebens geben wir da wirklich, wenn wir Opfer bringen. Sind wir bereit dazu, ein opferungsvolles Leben zu führen? Könnte es sein, dass Gott vielleicht mich ruft, einen Teil meiner Lebenszeit zu opfern für einen Menschen, der in tiefe Not geraten ist und es auch scheint, dass er dauerhaft mit dieser Not zu tun hat? Mein zweiter Gedanke: Es gibt keine Liebe zu Gott, es gibt keine Liebe zu Jesus Christus ohne Liebe zu meinen Glaubensgeschwistern. Manchmal treffen wir ja auch Christen, die sich unmöglich benehmen. Aber das steht in 1. Johannes 4, Vers 21. Dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Es sind ja einige Stellen aufgeführt, kann man immer wieder mal nachgucken, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Und hin und wieder treffen wir Leute in Gemeinden, die benehmen sich im zwischenmenschlichen Bereich wie die Axt im Walde. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, Christen, die einander bekriegen, übereinander herfallen und sich hin und wieder rücksichtslos und eigennützig verhalten und anecken. Manchmal treffen wir solche Leute, aber manchmal sind wir auch selber. Wir wollen ja nicht den Finger auf andere zeigen. Manchmal sind wir selber, können es selber sein. Das ist dann traurig und schlimm, weil wir dadurch den Geist Gottes betrüben und jemandes Ehre verletzen. Natürlich auch in den Augen der Menschen, die Gott nicht kennen, die dann sagen, also wenn die Christen so sind, was soll ich dann in dieser Gemeinde überhaupt, was habe ich denn hier zu suchen? Denn alles, was wir im Miteinander falsch machen, das fällt auch zurück auf Jesus Christus, den Herrn der Gemeinde, von dem die Bibel sagt, er ist liebevoll, er ist geduldig, er ist barmherzig. Wie sollen uns das die Leute denn bloß abnehmen, wenn unser Leben manchmal was ganz anderes erzählt, wie die Bibel es sagt? In der Geschichte der Gemeinde gab es schon immer negative und positive Beispiele bei diesem Liebesgebot. Ein positives Beispiel: bei den Anfängen der Gemeinde beschreibt der Schriftsteller Tertullian, er beschreibt die Christen und er sagt dieses berühmte Wort: Seht, wie sie einander lieben. Diese Worte zeigen uns, wie groß die Liebe der ersten Christen damals in Jerusalem zueinander gewesen sein muss. Seht, wie sie einander lieben. Ein oft zitiertes Wort von Tertullian. Diese wahrgenommene Liebe ist eine Erfahrung von den Menschen, die nicht an Jesus glauben. Die haben gespürt, das stimmt es im Miteinander untereinander. Die haben eine echte Herzlichkeit bei den Christen gesehen, wie es auch heißt in Römer Kapitel 12, Vers 10, in der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. Ich würde auch sagen, in der Bruder- und Schwesterliebe seid herzlich gegeneinander, denn die Liebe kommt aus dem Herz und der Geist Gottes erfüllt unser Herz mit seiner Liebe. Deshalb können wir in der Liebe untereinander herzlich sein. Vorausgesetzt, wir sind an Jesus, an seinem Heiligen Geist angeschlossen. Wenn wir uns von ihm, von dieser Quelle der Liebe Gottes immer wieder füllen lassen, dann können wir auch herzliche Zuneigung und herzliche Liebe zueinander ganz, ganz echt leben, seine Liebe weitergeben an unsere Geschwister in der Gemeinde, an unsere Nächsten und dann auch an die Welt, an die verlorenen Menschen. Nur dort, wo wir auf Jesus schauen und uns von ihm füllen lassen, kann diese Liebe erfahrbar sein. Hier in unserer Gemeinde, in unserer Mitte, kann die Welt auch über uns sagen, seht, wie die Kandana, die FEG Kanda, seht, wie sie sich einander lieben. Mein dritter Gedanke, Liebe untereinander bedeutet großzügig helfen, füreinander eintreten und großzügig helfen. Es gibt da einen ganz berühmten Abschnitt in der Apostelgeschichte 2, Vers 44 und 45. Möchte ich mal kurz lesen, klingt sicherlich auch bekannt. Alle Gläubigen waren beisammen und taten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter, sie verkauften die Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Sie teilten alles auf. Sicherlich hat das auch vieles damit zu tun, was Jesus zu Lebzeiten gesagt hat. Gebet, so wird euch gegeben. Und wer zwei Mäntel hat, gebe dem, der keinen hat. Und später heißt es dann in Apostelgeschichte Kapitel 6, Vers 1, dass bei diesen allerersten Anfängen wurden die Witwen übersehen, worauf Diakone und Armenpfleger berufen werden, wurden dann die greifbaren Not zu lindern. Also füreinander eintreten in akuter sozialer und finanzieller Not, wie die erste Gemeinde, die sich gegenseitig geholfen hat in der Not der Verfolgung. Die Christen wurden verfolgt, sie waren den Repressalien ausgeliefert. Wären auch wir dazu bereit zu geben von unserem Überfluss, auch wenn uns selber das Wasser bis zum Hals stehen würde, wären wir bereit, dann auch den anderen zu denken und nicht nur daran zu denken, die eigene Haut zu retten. Darum geht es hier in praktischer Liebe, einander helfen, füreinander einstehen. Das kann und darf konkret werden bei den Hilfsgütersammlungen. Das ist damit die einfachste Hilfe, wo man nur das, was man nicht mehr anziehen möchte, abgeben kann. Aber die Bibel geht noch tiefer, noch einen Schritt weiter. In 1. Johannes Kapitel 3, Vers 1 bis 1. Johannes Kapitel 3, Vers 17 heißt es, ich werde das sehr langsam lesen, wer aber die Güter dieser Welt hat, haben wir doch, und seinen Bruder Not leiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie kann die Liebe Gottes bei ihm bleiben? Noch einmal, wer die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder auch über die Grenzen hinaus Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in der Tat und in der Wahrheit. Wir dürfen diese Aussage nicht streichen aus der Bibel. Wir dürfen auch die Augen nicht verschließen, wenn wir von Flüchtlingen in Deutschland überschwemmt werden, die nun tatsächlich in riesengroßer Not sind, und wir sind aufgefordert, mit Taten zu lieben, dabei zu sein, wo es darum geht, zu helfen mit Kleidung, Geld und einem Heim bieten. Auch wie es heißt, unter der verfolgten Gemeinde in Hebräer 13, Vers 16, wohl zu tun und mitzuteilen, vergesset nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Die haben sich in der Verfolgung gegenseitig wohlgetan, die waren füreinander da, die waren alle auf einer gleichen Ebene, die hatten das bisschen, was sie hatten, hatten sie geteilt. Ich war so überrascht, vor Jahren, Jahrzehnten war ich mal in Afrika und wir waren 6 weise Leute, Missionars oder junge Leute, die im Einsatz waren in Afrika, und wir waren bei einem Glaubensbruder eingeladen und der hatte ein Hähnchen auf dem Tisch und hat gesagt, das ist das, was ich habe. Ich habe es gegrillt für uns alle. Und wir Deutsche haben erst überlegt, was? Das ist das, was er hatte. Er war nicht lieblos. Er hat das, was er hatte. Ein Hähnchen haben wir auf 6, 7 Leute aufgeteilt. Das war aus seiner Sicht heraus, Liebe mit Taten zu lieben. Das war ein Opfer für ihn. Es gibt immer wieder Menschen in der Gemeinde und vor allen Dingen auch jetzt Menschen, die auf der Flucht sind. Wäre ich bereit, mich um Asylanten zu kümmern, die plötzlich über Nacht meine Nachbarn werden könnten? Was tue ich dann? Vierter Gedanke, einander lieben kennt auch Grenzen. Meine Frage hier, ich werde das gleich erklären, ist die Gemeinde ein Kuschelclub? Ist die Gemeinde ein Club von einer Harmonieveranstaltung? Ich sehe die Gemeinde ein Stück auch als ein Familienersatz, in der Herzlichkeit gelebt wird in einer Zeit der Entfremdung und der Zerwürfnisse vieler Familien, wo viele Menschen nicht mehr wissen, wie kann das Leben in Familie, in Beziehungen gelingen, in Familienverbünden, wie kann das überhaupt gelingen? Menschen wissen das nicht mehr und deshalb, so glaube ich, wird die Gemeinde heute zu einem Auffangbecken für die Menschen, die enttäuscht und leer sind. Das könnten Alleinerziehende sein oder Kinder, die bei nur einem Elternteil aufgewachsen sind, dass solche Leute heute in der Gemeinde im 20. Jahrhundert aufkreuzen und dann die Flüchtlinge kommen noch dazu. Ein Stück weit will man heute in der Gemeinde Familiengemeinschaft erleben, denn wir sind ja auch Gemeinschaft, geistliche Familie. Und das wollen die Leute heute erleben. Deshalb ist dieses Einanderlieben so wichtig. Eine liebevolle Gemeinschaft darf aber keine Einbahnstraße sein. Einerseits genießen wir in der Gemeinde das Vorrecht, was wir vielleicht in der Herkunftsfamilie vermisst hatten, dass es hier schön und harmonisch zugeht. Aber wir können nicht jedem allerbester Freund sein und nicht jeder kann allerbester Freund von mir sein. Das geht natürlich nicht. Das ist nicht möglich. Wir dürfen nicht irgendwie eine Harmonie in der Gemeinde zelebrieren, die nicht der Realität entspricht. Es ist auch okay, dass man in der Gemeinde auch mal eine Grenze hält. Liebe hält auch Grenzen aus. Liebe setzt manchmal Grenzen. Das heißt auch, dass wir auch die Leute in der Gemeinde, die in Ruhe gelassen werden möchten, dass wir sie auch in Ruhe lassen. Nicht jeder möchte gleich umarmt werden und hier reingezogen werden, dass er hier andocken kann. Wir wollen auch das immer wieder respektieren und erspüren, was andere wollen und nicht mit dieser Haltung, ich weiß ja schon, was ich mit dem zu tun habe, den Menschen begegnen, sondern wir wollen auch immer wieder respektieren, wenn andere nicht so diese Nähe wollen, wie wir sie uns gerne wünschten. Wenn nötig, darf man auch mal sagen, weil es gibt ja viele Erwartungen in Gemeinden, und wenn nötig, darf man auch mal sagen, ich kann nicht noch dein allerbester Freund sein. Mehr ist nämlich nicht drin zeitlich. Es ist auch realistisch, dass wir nicht mit jedem in der Gemeinde gleich viel Zeit verbringen können. Und deshalb ist es wichtig, dass wir persönlich Prioritäten setzen und dass der Kreis unter tiefer gehenden Freundschaften innerhalb der Gemeinde begrenzt ist. Ein Beispiel, das allen bekannt ist, bei Jesus gab es das übrigens auch. Wie viele Freunde hatte Jesus? Wir wissen von 12 Freunden. Er liebte alle seine 12 Freunde, er schätzte sie alle gleich wert. Er hatte einen Lieblingsjünger, also auch dort wurde vielleicht ein bisschen taxiert, den Johannes. Und dann hat er den allerengsten Kreis, also 3 Freunde, die mit auf den Berg durften. Jesus war nicht von allen Freund. Und dann hat er noch die 70 Leute, die er aussandte, einen weiteren Kreis. Und er hatte viele, viele Leute, die ihn ein Stück weit seines Weges begleiteten und die auch er wiederum begleiteten. Aber der Kreis der engen Freunde war bei Jesus Christus überschaubar. Und wir dürfen uns in der Gemeinde persönlich das zumuten, was wir von Gott her gesehen leisten können und wo wir von Gott her gesehen den Auftrag sehen und erspüren. Mein 5. Punkt. Einander lieben bedeutet auch ehrlich miteinander umgehen. In Römer Kapitel 12, Vers 9 heißt es, die Liebe untereinander sei ungeheuchelt. Hasset das Böse und hanget dem Guten an. Das ist eine große Herausforderung. Die Liebe sei ungeheuchelt. Es ist nämlich auch so wichtig, dass wir in der Gemeinde aus Liebe den anderen auf Dinge aufmerksam machen, die er nicht weiß, aber wissen sollte. Wahre Liebe macht dem anderen nichts vor, sie ist ungeheuchelt. Die Liebe sei ohne falsch. Fies wäre es zum Beispiel, dem anderen überschwänglich, freundlich zu begegnen und innerlich zu denken, oh nein, nicht schon die wieder, oder oh nein, bitte nicht schon der wieder, dem weiche ich lieber aus. Die Liebe sei ohne falsch. Eine gesunde Gemeinschaft ist gekennzeichnet von Aufrichtigkeit, das ist einem Zusammenspiel von Liebe und Wahrheit. Aufrichtig direkt dem anderen auch mal etwas Unangenehmes sagen, das ist ein Dienst aus Liebe, der ist sehr wichtig. Wahre Liebe will nämlich dem anderen helfen, sich zu verändern, und man muss auch immer wieder bereit sein, sich selber helfen zu lassen, denn wir wollen einander helfen, mehr in das Bild Gottes hineinzufinden, von ihm geprägt zu werden. Und es ist keiner, der alles weiß und alles kann, sondern wir sind gemeinsam mit als Familie Gottes unterwegs und wollen einander helfen, uns zu verändern in das Bild Gottes hinein. Wenn ich mich zum Beispiel total bescheuert verhalte hier in der Gemeinde, was wahrscheinlich nicht vorkommt, aber man weiß ja nie, dann wäre es auch wichtig, dass jemand auf mich zukommt und mir das hinterher sagt, das fand ich jetzt nicht gut, dass du da so und so warst, oder dass ich zwar fünf Minuten mit dir gesprochen habe, aber du bist mit deinen Augen immer spazieren gegangen. Das ist vielleicht ein kleiner Ansatz von bescheuert sein, dass man nicht dabei ist. Und ich nehme doch solche Korrekturen an, will ich auch annehmen. Also aus Liebe auch dem anderen mal sagen, was einem aufgefallen ist. Ich sage das manchmal schon gerne, wenn mir andere ins Wort fallen. Dann ist das ein Dienst aus Liebe, dass ich dann sage, bitte hör mir doch jetzt mal zu und fall mir nicht immer ins Wort hinein. Solche Korrekturen gehören für mich zum Zusammenleben in einer Gemeinde, wo es liebevoll und ehrlich und echt zugehen soll. Und das hat übrigens mit Fordern und auch Fördern, den anderen Fördern zu tun. Ich will ja Jesus ähnlicher werden und auch mich weiterentwickeln und nicht blind und stur meinen Weg gehen. Das Gebot der Liebe fordert uns heraus, dass wir ehrlich miteinander sind. Es steht nämlich nirgends in der Bibel, dass die Liebe alles verdrängt und alles runterschluckt und nur schweigt, sondern die Liebe macht den anderen auch liebevoll auf Defizite seines Lebens aufmerksam. Warum auch nicht? Ist das selbstverständlich? Wiederum sehr krass ist was anderes, als Jesus unterwegs war und er den Jüngern sagte, was er im Auftrag Gottes noch alles tun muss, dass er nach Jerusalem gehen muss und in wenigen Stunden gekreuzigt werden wird. Da gibt es den Petrus, der sagte, auf keinen Fall, Herr, das darfst du nicht. Petrus wollte den Jesus von seinem Weg abbringen und Jesus dreht sich um und sagt in sehr krasser Art und Weise, verschwinde, Satan, denn du willst mich zu Fall bringen. Was du denkst, ist menschlich. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht den menschlichen Weg gehen. Also Jesus sagt dem Petrus quasi auf den Kopf zu, Petrus, du stehst in der Gefahr, auf dem falschen Dampfer zu geraten, du handelst aus menschlichen Beweggründen, wenn du mich vom Kreuz abhalten willst. Und Jesus hat ihn quasi in Liebe korrigiert. Es war sicherlich sehr, sehr heftig gewesen, aber so bewahrt er Petrus vor Fehlentwicklungen und bereitet dem Petrus den Weg, dass er später ein bedeutungsvoller Mann Gottes werden kann und die erste Gemeinde leitet. Wäre Petrus nämlich so geblieben, wie er war, wäre das vielleicht gar nicht möglich gewesen, dass Gott ihn einsetzen konnte für größere Dinge, für größere Aufgaben. Und Petrus ließ sich korrigieren. Ich bin überzeugt, dass er deshalb zu diesem großen Apostel geworden ist, weil er sich korrigieren ließ. Und tut ab vor jeder Gemeinde, die geprägt ist von einem von einer Kultur der Offenheit, wo man miteinander sich gegenseitig korrigiert, weil man sich liebt, nicht weil man endlich mal den anderen irgendwas sagen möchte, den Kopf waschen möchte. Den anderen in Liebe etwas zumuten, ist Christus gemäß, der seine Leute manchmal hart anpackt, aber sie deshalb voranbringt. Oft bete ich in der Seelsorge, im seelsorgerlichen Gespräch, Herr, gib mir die richtigen Worte, jemand zu korrigieren, dass ich jemand in Liebe die Wahrheit sagen kann. Und das erwarten übrigens auch die Leute in der Seelsorge, in therapeutischen Gesprächen, was über Seelsorge hinausgeht. Aber manchmal sagen Leute wirklich, Herr Rupp, sagen Sie mir alles, was Ihnen auffällt. Und ich sage dann den Leuten, nachdem ich sie in einigen Gesprächen kennengelernt habe, eigentlich Dinge, die sie nicht gerne hören wollen, denen sie dann zu kauen haben. Aber oft wird dann erwidert, genau das habe ich gebraucht, dass dann Leute entweder spontan oder einige Monate später sagen, also das, was sie mir damals gesagt haben, das hat mich so vorangebracht. Ja. Aus Liebe dem anderen auch unangenehme Sachen sagen, dass der vorangebracht wird. Das ist ein Dienst. Und ich runde die Predigt ab mit dem sechsten Gedanken, einander in Liebe tragen und ertragen. Die Liebe trägt alles. Was hat Jesus mit seinen Jüngern nicht alles ertragen müssen? Petrus habe ich schon erwähnt, der impulsive, der emotionale Jünger, der mit dem Kopf durch die Wand will, Jakobus, einer der aufbrausenden Donnersöhne, vielleicht war er ein Choleriker, wir wissen es nicht, sein Bruder Johannes, der empfindliche, manchmal stolze, er war stolz darauf, der Liebling von Jesus zu sein, einer, der ganz nah bei Jesus war, Johannes, der an der Brust bei Jesus lag beim Essen und der, der nicht geflohen ist, der unter dem Kreuz ausgeharrt hat, Johannes, der auch den Wettlauf mit Petrus zum leeren Grab gewinnt. So unterschiedlich sind die Jünger, der auch alle anderen Jünger überlebt. Die schlafenden Jünger in Gethsemane, die nicht mit Jesus gebetet haben, die untreu waren in dieser Situation, wo Jesus sie gebraucht hätte. Thomas, der ungläubige Zweifler, der Beweise braucht, dass Jesus überhaupt auferstanden ist. Aber Jesus hat seine Jünger mit ihren Eigenheiten und Eigenarten und Unarten ertragen und getragen. Wie lange soll ich euch noch ertragen, hat er gefragt. Jesus hat sie in Geduld und Liebe ertragen. Denn wir wollen auch immer wieder sehen, irgendeiner muss auch uns ertragen. Ein Beispiel aus der Luft gegriffen, das könnte auch in unserer Gemeinde so vorkommen. Die Namen sind frei erfunden. Man sitzt im Hauskreis zusammen, ein altbekanntes Thema kommt auf und schon läuft bei dir der gleiche Film ab. Oh weh, die redet wieder zu lange und der Marc sagt immer das Gleiche und Erika quasselt die ganze Zeit und Michael wird schon ungeduldig im Hauskreis und im Gebetskreis guckt man schon auf die Uhr und fragt sich, hört er nicht bald auf? Und Silvia versucht im Hauskreis zu schlichten. Und wieder einer mahnt die fortgeschrittene Zeit an und manches nervt einem, manchmal im Hauskreis oder in sonst irgendeiner Gemeindestunde. Einer betet zu lange, der andere gar nicht. Wir sind manchmal launisch und komisch und unberechenbar. Und dennoch möchte ich keinen von Ihnen in der Gemeinde missen. Im Hauskreis, im Gebetskreis, dennoch sind Sie auch oft für eine Überraschung gut. Dennoch gibt es immer wieder Neues an Ihnen zu entdecken, an meinen Geschwistern zu entdecken, an jedem Einzelnen. Dennoch stoße ich mich wieder an Ihnen und dennoch liebe ich Sie. Das ist nämlich Familie. Das ist Gemeinde Gottes, vom Geist Gottes gebildet. Der Geist Gottes hat keinen von uns um Erlaubnis gefragt, wen er sonst noch alles in seinen Stall holen soll. Die Leute sind einfach da. Wir haben offene Türe. Gesunde Gemeinde ist ein Ausdruck aufrichtiger Liebe. Menschen, die Jesus hören wollen, kommen einfach hierher und die gilt es zu lieben. Sich tragen und ertragen, sich manchmal übereinander ärgern und wieder miteinander reden, sich streiten und wieder miteinander versöhnen, sich in aller Verschiedenheit lieben und annehmen. Das ist Gemeinde, so wie Paulus es schreibt in 1. Korinther 13, Vers 4 bis 7. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Die Liebe bläht sich nicht auf. Die Liebe ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Die Liebe freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Die Liebe freut sich an der Wahrheit. Und die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und sie duldet alles. Amen. Als Überleitung zum Abendmahl wollen wir das Lied 172 singen. Lied Nummer 172. Die Strophen 1 bis 3. Für mich gingst du nach Golgatha, Lied Nummer 172, 1 bis 3.